Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 155, wir Christen und der Staat, zu Luthers Schrift von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig ist. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist, soweit ich mich recht erinnern kann, Malte Detje.
Das kann ich bestätigen und ich unterschreibe mit Knut Nippe. Das ist eine Identitätsbestätigung für Malte, ja.
Freue mich, dass ich heute bei dir sein darf.
Und, ja, schön, dass du gekommen bist.
Toll, dass ihr mit dabei seid. Wir sind ein Podcast, der immer wieder auch um Themen der Reformation, Reformationsgeschichte kreist. Und wir haben so eine kleine Eigenart, dass Knut und ich immer mal gucken, was hat 500 Jahre Jubiläum?
Genau.
Also man kommt
so
ja
haben
aus
wir angefangen eigentlich, zum 500-jährigsten Reformationsjubiläum haben wir angefangen. Und das Schöne ist, dass Luther ja weiter produktiv war und wir deswegen ein 500-jähriges Jubiläum nach dem anderen jedes Jahr feiern
es
können.
Ist super, es hört nicht auf. Also wir können bis zu unserem Ruhestand. Ja, es gibt immer. Und wir haben eine Schrift heute, die sehr wirkmächtig ist von Luther, mit einem Thema, was jetzt nicht unser Spezialthema eigentlich ist, weil es eher so ein politisches Thema auch ist. Es gibt eine Schrift von Luther von weltlicher Obrigkeit, die ist im Jahr 1523 erschienen. Und in dieser Schrift erzählt Luther etwas darüber, ich sag mal vereinfacht gesagt, das Verhältnis von Christ zu einem Staat. Welche Rolle hat eigentlich der Staat?
Ja.
Und ich sag mal, bevor
braucht man das oder kann das weg?
Kann das weg? Und vielleicht doch würde ich gerne einmal drei so ein bisschen historische Vorbemerkungen machen, so einfach, dass man so ein bisschen mal weiß, welchen Kontext, warum schreibt ihr das eigentlich? Und eine Vorbemerkung ist vielleicht, die Reformation war auch ein bisschen wild. Luther hat angefangen, aber auf den Zug sind viele aufgesprungen und es gab sowas wie, das nannte man den radikalen Flügel der Reformation. Und innerhalb dieses radikalen Flügels gab es auch Leute, die gesagt haben, wir müssen wirklich ganz nach der Bibel leben. Wir müssen Jesus ganz gehorsam sein, alles machen, was er sagt. Und Jesus sagt ja sowas wie radikale Feindesliebe. Er sagt, halte die andere Wange hin, wenn dir auf die eine geschlagen wird. Und wenn man das wirklich ernst meint, dann kann man als Christ viele Dinge nicht mehr tun.
Zum Beispiel Polizist oder Soldat sein.
Genau, weil dann musste ich ja, als Richter musste ich ja Leute verurteilen. Also als Christ müsste ich ihnen vergeben, aber als Richter müsste ich sie verurteilen, ins Gefängnis stecken, in damaliger Zeit vielleicht sogar noch als Henker umbringen.
Ja.
So, das kann ich doch als Christ nicht. Und deswegen kann ein Christ grundsätzlich nicht solche bestimmte Berufe nicht ausüben.
Ja, beziehungsweise, nein, vor allen Dingen, die sind dann auch per se falsch.
Die sind Sünde.
Ja, genau. Also diese Berufe darf es eigentlich gar nicht geben.
Nee. Und jetzt mache ich nochmal einen zweiten Kontext. Der zweite Kontext ist natürlich damals auch, dass die Fürsten damals ein bisschen anders ihre Macht gelebt haben als heute Politiker in einem demokratischen System. Also Fürsten hatten ja ziemlich rigide Macht. Und Luther lebte in einer Zeit, wo auch manche Fürsten, die haben dann die Bibeln eingesammelt. Das geht ja aus der Schrift auch hervor. Luther hatte ja das Neue Testament ins Deutsche übersetzt. Und dann hat der Kaiser gesagt, nee, so läuft das nicht. Und da haben manche Fürsten gesagt, wenn der Kaiser das sagt, müssen wir das machen. Und haben den Untertanen gesagt, ihr gebt jetzt alle eure deutschen Neue Testamente ab. So, das ist auch ein Kontext, wo Luther sagt, Moment, das auch ein bisschen, also das Erste findet er nicht gut, was sie ihm gesagt hat, das findet er auch nicht gut. Und was Dritte ist, was noch vielleicht ein wichtiger Kontext ist, ist, was wie die Kirche damals lief.
Ja.
Dass Bischöfe eigentlich synonym war wie Ministerpräsident, sag ich mal. Also ein guter Teil Deutschlands wurde faktisch politisch regiert von Bischöfen. Nicht nur Deutschlands, aber vor allen Dingen auch Deutschlands. Also das änderte sich erst mit Napoleon, mit dem sogenannten Reichsdeputationshauptschluss, wo große Teile, die damals eigentlich der katholischen Kirche auch mitgehörten, dann wieder enteignet wurden und so. Also hier hat auch die Kirche nochmal eine andere Funktion, als wir sie heute haben.
Nämlich die Kirche hatte politische, weltliche, juristische Macht.
Genau. Und das sind, glaube
ich, militärische auch.
Ja, auch das. Also und all das ist, glaube ich, erstmal, das ist ganz grob nur, aber wichtig, glaube ich, erstmal zu wissen, bevor man sich
für den Kontext
dieser Schrift, wogegen Luther sich überall abgrenzt. Vielleicht kann ich ja mal einsteigen, was Luther erstmal nicht überzeugt, wie man mit solchen wichtigen Bibelstellen umgeht.
Genau, es gab nämlich eine katholische Lösung für die Bibelstellen mit dem halte die andere Wange hin und so weiter. Mhm. Und die wird man halt uns jetzt vorstellen und danach bashen.
man kann nämlich sagen, okay, die Bergpredigt ist so radikal, die kann ja gar nicht für alle gelten. Also dann macht man so eine Zwei-Klassen-Christentumslösung. Man sagt, die Bergpredigt, das ist so eine Extra-Ethik.
Ja.
Die gilt sozusagen für
die Vollkommenen.
Für die Vollkommenen.
Christen Plus.
Für die, genau, Christen Plus, für die Premium-Mitgliedschaft, mit Premium-Abonnement. Also, sag ich mal, für die Mönche und so.
Ja, genau.
Genau,
genau, für die Mönche.
Die leben danach. Und alle anderen haben halt ein bisschen weniger Regeln. Und Luther sagt, das ergibt sich nicht aus dem Text. Ja. Also ich verstehe, dass das eine charmante Lösung sein kann, aber das lese ich da nicht. Das gilt erstmal uns allen. Also das kann nicht die Lösung sein. Und dann geht er also einmal, das finde ich bei Luther eigentlich immer ganz charmant, dass er erstmal darauf guckt, wie funktioniert eigentlich Christsein. Und von daraus entfaltet er auch was nachher über Politik, aber erstmal, wie ist es eigentlich mit dem Christsein? Er sagt, wenn wir wirklich Christen sind, dann leben wir im Reich Christi. Und dann sind wir auch neue Menschen. Also wir sind neu geboren. In unserem Herzen hat sich was verändert. Wir sind sozusagen Menschen, die Gott neu gemacht hat zu seinem Bild, in denen auch dann nichts Böses ist in dem Sinne. Mhm. Und dementsprechend brauche ich als Christ erstmal gar keine Regeln und Gebote. Weil ich tue ja eh das, was Gott will. Ich lebe ja eh meinen Nächsten und Gott. Deswegen braucht ein Christ eigentlich gar keine Gebote. Und er braucht in dem Sinne eigentlich auch gar keinen Staat. Also als Christ bräuchte ich gar nicht, dass es eine Regierung gibt. Mhm. Oder ich bräuchte auch nicht, dass es einen Polizist gibt, weil ich tue ja eh das Richtige. Also so, sein Lieblingsbeispiel ist immer das mit dem Baum und den guten Früchten. Also er sagt, einen guten Baum muss ich nicht groß erzählen, was er machen soll.
Was er für Früchte zu bringen hat.
Ja. Genau, ich stelle mich nicht daneben mit Regeln und Amanien und so, sondern wenn der Baum gesund ist, kriegt er im Herbst Früchte. Das ist, und so ist es eigentlich auch beim Christen, der braucht das alles nicht. Wer das aber braucht, ist, er sagt, es gibt noch ein zweites Reich, deswegen nennt man es auch Zwei-Reiche-Lehre. Es gibt eben nicht nur das Reich Christi. Luther sagt, es gibt auch das Reich der Welt. Und in dem Reich der Welt regiert nicht der Teufel.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Sondern auch Gott.
Mhm.
Und Gott regiert im Reich der Welt aber anders. Die Menschen bleiben böse, aber Gott begrenzt das Böse. Er sagt, er schiebt dem einen Riegel vor. Das ist so eine so ein bisschen so ein Merkspruch später. Also die Gebote sind Riegel und Spiegel. Aber Luther sagt, ohne Christus sind wir Menschen Tiere. Und das Tier braucht, das muss einfach in Ketten gelegt werden. Ja. Das muss angebunden werden. Also, und nichts anderes tun die Gebote. Also Gebote lösen. Und nicht nur die Gebote jetzt sozusagen der Bibel, sondern auch wenn ein Staat Gesetze erlässt. Also, oder wenn ein Staat androht, Sachen, Leute zu bestrafen. Also, jetzt mal so ein, vielleicht ein Beispiel aus heute. Drogen, also harte Drogen, Heroin. Verbietet der Staat und sagt, ja, wenn du es machst und tust oder verkaufst, gibt es harte Strafen. Und dadurch begrenzt er etwas. Und jeder von uns weiß, das löst manchmal das eigentliche Kern des Problems nicht, weil jemand, der aus bestimmten Gründen Drogen nimmt, wird
deswegen nicht clean.
Nicht clean. Aber es begrenzt, es versucht irgendwie etwas zu begrenzen, wo das Problem nicht grundsätzlich mit Geboten gelöst wird. Also das Herz verändert sich nicht. Der Kern des Problems, deswegen nehme ich mal dieses Beispiel, weil es da, glaube ich, jedem einleuchtend ist, dass man irgendwas tun muss, aber gleichzeitig das Problem nicht löst.
Ja, ich finde es gut, aber ich würde trotzdem noch ein anderes Beispiel nehmen, nämlich du sollst nicht töten.
Ja.
Das wird im Reich Christi so gelöst, dass Gott mein Herz verändert, dass ich auch niemanden mehr töten will.
Genau.
Oder im Reich, im geistlichen Reich.
Ja.
Ich finde, Reich Christi ist schwierig, weil das wirkt so, als wäre ihm tatsächlich. Und das ist ein wichtig.
Ich sag
das andere das Reich ist nicht das Reich des Teufels, sondern ist ein zweites Reich in der Welt. Und da wird das Problem bei den Leuten, wo das Herz nicht verändert wird, eben dadurch gelöst, dass gesagt wird, wer Leute umbringen will, dem wird so mit Strafe gedroht, dass es entweder dann hinterher eingesperrt wird, dass das nicht wieder macht. Aber noch besser, dem wird so Angst gemacht, dass er dem nicht nachgeht. Und diese beiden Bereiche, einmal in dem Gott durch sein Wort regiert und einmal in dem Gott über den Staat mit dem Schwert, nennt Luther das, regiert, sind beides Regierungsweisen Gottes, mit dem er die Welt erhält. Und in dem einen auch noch verändert. Aber es ist genau, in beiden ist Gott der Chef. Nur in dem einen ist eben der Staat ein Werkzeug Gottes, um das Äußere zu ordnen.
Genau, um das Äußere. Luther benutzt oft das Wort äußerer Frieden. Also, wo schon klar wird, was das nicht kann, das Gesetz. Aber es ist halt, es schützt damit auch Dritte. Ne? Also, wenn ich sage, du sollst nicht töten, dann legt das ja sozusagen nicht nur das Tier in Ketten, sondern es schützt auch den, der getötet wird.
Ja,
also,
genau, das ist der Sinn. Genau,
also, es geht auch immer um andere. Und so argumentiert im Grunde am Ende auch Luther und sagt, und deshalb braucht es das, und deswegen braucht es auch, dass wir Christen darin wirksam sind, weil für uns selber bräuchten wir vielleicht keine Regierung, wir bräuchten keine Gesetze, aber um sozusagen den Schwachen zu schützen, ist es auch sinnvoll, dass man es tut. Und so argumentiert Luther in mehreren Schriften. Wir hatten das ähnlich mal, als wir zum Anlass des Ukraine-Krieges mal über die Luther-Schrift, ob Kriegsleute im seligen Stand sein sollten, da sagt er es ähnlich auch und sagt, ja, es braucht es, um eigentlich die Unschuldigen zu schützen, dass irgendjemand in die Rolle geht.
Und deswegen würde ich noch stärker, du wirst ja nachher noch mehr zu sagen, noch stärker als Luther auch sagen, dass ein Christ in beiden Reichen lebt. Das sind keine Sachen, also es ist nicht im Neuen Testament, gibt es ja mal, Jesus Christus hat uns versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes. Das
ist eine andere Kategorie.
Da geht es um was völlig anderes. Da sind zwei alternative Sachen, wo ich entweder in dem einen oder in dem anderen bin. Hier geht es darum, dass das zwei Reiche sind, in denen ich in beiden gleichzeitig drinne bin.
Genau. Luther würde das aber schon noch so sagen, zu dem einen gehöre ich voll und ganz. Ja. Und in dem anderen bin ich sozusagen auch.
Um der anderen Willen.
Um der anderen Willen. Ja. Und das, vielleicht können wir das hier jetzt einfach schon mal, weil wir das so andeuten, eben ein bisschen kritisch.
Ja, okay.
Weil das ja so einfach nicht ganz ist, ne? Dass nur die anderen immer die sind, die das brauchen, weil deren Herz nicht verändert ist.
Genau.
Während mein Herz so.
Also genau, in dieser Lutherschrift ist es so, dass Luther sagt, das brauchst du eigentlich nur für die anderen. Mhm. Und wenn wir uns selber angucken und auch bei Luther noch ein paar Jahre warten, wo er das dann auch stärker macht, würde Luther wahrscheinlich dann auch sagen, nein. Also jeder Mensch hat leider in sich, ist immer noch nicht komplett verändert, sondern hat in sich immer noch das Tier, auch nach so zu vielen Jahren Bekehrung und Heiligung durch den Heiligen Geist. Und deswegen braucht er das auch für sich selber. Aber das ist, in dieser Schrift kommt das ein bisschen kurz, dieses, dass auch der Christ für sich das weltliche Reich jetzt, sag ich jetzt mal, braucht. Aber was schon drin ist, ist, dass der Christ in beiden Reichen drinne lebt und dass es beide Reiche geben muss. Genau. Bis zum Paradies. Also
das ist schon drin. Aber ich finde, weil das ist ein wichtiger Punkt, weil sonst, also ich finde, das liest sich manchmal schon so ein bisschen arrogant. Also wir sind hier die rechtgläubigen Christen, wir brauchen es eigentlich nicht mehr.
Ja.
Aber für die anderen, für diese.
Ja.
Und er hat das später dann auch so, wenn man so in die Motive guckt, wo ich so ein bisschen so schmunzeln musste, er hat dann fast so eine Szene, wie so ein Henker sozusagen, der hat natürlich gar keine Freude daran, dass er seine Arbeit ausübt, aber einfach aus Liebe
zur Gesellschaft
macht er das nicht. Ich dachte, ob die menschlichen Motive immer so edel sind.
Ja, der Henker ist jetzt ein krasses Beispiel, ne? Aber ich glaube schon, dass es Leute gibt, die unangenehme Sachen machen, also Soldaten oder so. Ja. Nicht, weil sie irgendwie eigentlich alle heimlich Sadisten sind, sondern weil sie denken, sie machen das für eine höhere Sache und um andere zu schützen.
Ja. Das glaube ich auch, aber ich glaube, dass man das immer nicht so rein in entweder verdorbene Motive oder reine Motive aufteilen kann, sondern dass das, glaube ich, so ein bisschen Bibelstellen. Also man kann natürlich sagen, Luther, hast du jetzt alles ausgedacht? Und er sagt, also das findet man natürlich auch in der Bibel, das geht schon im Alten Testament los damit, dass wenn ein echter Christ nicht im Staat arbeiten kann und wir eigentlich doch davon ausgehen, dass Leute wie David, wie Abraham echte Christen waren, also David als König, der hat irgendwie im Staat gearbeitet. Also Der war der Staat. Oder er denkt an Abraham, der nach dem Lot entführt war, sozusagen die bestraft, die das gemacht haben. Also auch Abraham nimmt das Schwert, sozusagen in dieser Sprache von Römer 13, der zentrale Text in diesem Zusammenhang ist.
Es gibt diese interessante Geschichte von dem syrischen Feldhauptmann Naaman, also ein Heide, der auch vom Berufswegen Krieg gegen Israel führt. Und der dann aber eine schwere Krankheit hat, in Israel geheilt wird und dann auch zum Glauben an Gott kommt, aber dann wieder zurückgeht in seine alte Heimat und auch wieder auf seinen Posten und der einen Sack israelische Erde mitnimmt, weil er jetzt den wahren Gott erkannt hat und den immer auf israelischer Erde anbeten will, zum Zeichen, dass er weiß, welcher Gott war es. Und der aber um die Erlaubnis bittet, dass er sozusagen von Berufswegen an den heidnischen Gottesdiensten bei sich zu Hause teilnehmen darf, weil da gehört zu seinem Job, dass der König sich bei ihm abstützt, dass er immer mit dem König reingeht. Und es wird ihm erlaubt. Also er darf, obwohl er jetzt weiß, darf er sozusagen dem nach, da sagt Elias, das glaube ich, oder Elisa?
Elisa.
Elisa sagt, nein, ist okay.
Das war ja nur Altes Testament.
Ja, genau.
Aber es ist ja auch im Neuen Testament, der Hauptmann Cornelius, Apostelgeschichte 10. Es ist nicht so, dass Petrus das Erste sagt, du hast dich bekehrt, jetzt musst du aufhören, römischer Soldat zu sein.
Genau.
Kommt nicht.
Johannes ist noch interessanter, finde ich.
Ja.
Johannes der Täufer. Sag mal. Ja, weil die Soldaten kommen zu ihm und bekennen ihre Sünden. Ist auch total interessant. Ne? Ja. Also, weil das sind ja in der Regel eher keine Juden. Mhm. Und denen sagt er, nein, also denen sagt er nicht, sie sollen aus dem Armeedienst austreten, sondern sie sollen eben mit ihrem Soll zufrieden sein, die Leute nicht unterdrücken, sollen ihren Job nicht missbrauchen, sondern sollen ihren Job ordentlich machen.
Ja, nicht ihren Job gar nicht machen.
Genau.
Und vielleicht kann man jetzt mal einmal so sagen, wozu ist das eigentlich gut? Also es gab damals einfach Leute, heute kennt man vielleicht sowas wie die Amish-Community, die im Grunde aus diesem Impuls raus gesagt hat, wir ziehen uns raus aus der Welt. Wir gehen, damit wir nicht uns versündigen, damit wir nicht Gebote, was ich Feindesliebe brechen müssen. Um das nicht zu tun, machen wir unsere eigenen Sonder-Communities. Und ich weiß ja auch, dass heute uns viele Leute zuhören, die manchmal bei ihrem Berufen Bauchschmerzen bekommen. Von bis, ne?
Ja.
Also ich arbeite im Rüstungsunternehmen. Ist das eigentlich mit Jesus vereinbar? Ich bin im Staatsdienst, ich muss dir vielleicht irgendeinem Hartz-IV-Empfänger Gelder kürzen. Ist das eigentlich in Jesu Sinn? Also es gibt ja immer mal, dass man auch in schwierigen...
Natürlich, also selbst im Fahrdienst.
Selbst.
Genau, und da gibt's ja auch keine pauschale Antwort. Ne? Also nee. Und das ist, glaube ich, das, worum es Luther geht und was man von der Bibel her klar sagen kann. Ein pauschales Nein ist eben nicht die Lösung.
Nee.
Also man kann nicht sagen, sozusagen der Posten an sich ist das, wovon du dich fernhalten musst. Mhm. Sondern diese Posten sind nötig und da dürfen auch Christen sein. Und natürlich kann es dann immer noch mal Sachen geben, wo man auch denkt, muss ich hier zivilen Ungehorsam leisten oder was weiß ich. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass es solche Posten gibt, ist nicht das Problem.
Sondern hilft, dass die Welt irgendwie nicht in Chaos versinkt.
Ja, genau.
Das ist so ein bisschen wie immer, wenn man die Horrorfilme guckt, die postapokalyptischen, so ist eigentlich immer, die Ordnung bricht zusammen und du weißt, die Menschen gehen aufeinander los.
Das ist nicht, total, genau.
Nicht die Zombies sind das Problem, sondern die anderen Menschen. Und wenn Luther es auf eine Faustregel bringt, würde er sagen, für dich persönlich halte ich an die Bergpredigt, leide ungehorsam, setz nicht immer deinen Willen durch, dann ist das so, dass Leute dich ausnutzen, auf dir rumtrampeln. Aber in dem Moment, wo du Verantwortung für andere hast, gilt eben auch das andere, was in der Bibel eben auch steht. Und das ist so ein bisschen seine Möglichkeit, mit diesen verschiedenen Bibelstellen umzugehen. Was mir nochmal so deutlich war, das war mir vorher auch nicht klar, also Römer 13, einer der zentralen Texte, ist klar, wo steht, dass alle sollen der Obrigkeit untertan sein. Denn
sie ist von Gott gegeben, eingesetzt.
Eine Dienerin Gottes.
Ja.
Und Luther sagt, wenn sie eine Dienerin Gottes ist, dann macht sie ja Gottesdienst. Also eine Dienerin Gottes macht Gottesdienst. Ja. Kann Christen Gottesdienst verboten sein? Also das wäre dann ja die Konsequenz. Ja. Und das kann es auch nicht sein. Vielleicht mal so viel zu dem Teil.
Ja, die kritischen Anmerkungen hatten wir schon.
Jetzt könnte man natürlich sagen, oh, Staat ist toll, Staat ist in Ordnung Gottes. Je mehr Staat, desto besser.
Ja und Amen.
Ja und Amen.
Führerbefehl, wir folgen.
Ja, das ist ja eben genau eine so eine...
Das war ein zugespielter Ball.
Luther sagt, es gibt Grenzen der Obrigkeit. Und eine, die er in jeder Schrift eigentlich immer bringt, ist Apostelgeschichte 5,29. Man muss Gott mehr gehorchen als die Menschen. Das ist immer klar, wenn Regierungen Unrecht tun, darfst du ihnen nicht folgen. Das ist ein Motiv, das ich bei ihm jetzt, also in mehreren Schriften gelesen habe. Er sagt immer, wenn du dir nicht sicher bist, dann folg ihn eher mit gutem Gewissen. Das ist schon so, dass er das anmerkt.
Grundvertrauen hat.
Aber wenn du Unrecht klar erkennst, Gott mehr gehorchen als die Menschen. Wir haben vor 2 Jahren oder so Predigt reingemacht über die Invokavit-Predigten.
Ja.
Und da kommt ein Motiv jetzt wieder, was wir damals hatten, nämlich kein Mensch kann Herzen verändern. Das ist Luther ganz wichtig. Dieses Böse, was das Problem in uns ist, das kriegst du eben durch einen anderen Menschen. Das kann kein Mensch dem anderen
machen. Das kann auch der Staat nicht lösen. Und das ist auch nicht sein, und deswegen ist es auch nicht seine Aufgabe.
Genau. Und wenn er es tut, ist das ist der übelste Übergriff.
Ja.
Und das Einzige, was du schaffst, als Staat zu produzieren, ist Heuchler. Wenn du jetzt sagst, ich schreibe diesen einzelnen Menschen vor, wie sie glauben sollen.
Schulgebete. Regelmäßiges Gebet. Nicht nur Schulgebete. Jeder
muss.
Der Staat bekehrt sich und kommt zum Gebet.
Jeder muss 3-mal am Tag beten.
Und Bibel lesen.
Und wer nicht 3-mal am Tag betet, der kriegt eine Strafe.
Steuerabzug.
Dann würden alle formal, glaube ich, 3-mal am Tag beten.
Genau.
Nur keiner würde 3-mal am Tag beten. Das ist, also mit dem Herzen. Das ist, also du kriegst halt immer mit nur das Äußere, deswegen redet Luther von dir auch vom äußeren Frieden. Das ist das, was du quasi mit Regeln und Geboten
hinkriegst.
Und das ist manchmal wichtig, weil es größeren Schaden verhindert, aber es löst das eigentliche Thema und Problem des Menschen nicht. Und das ist, glaube ich, was auch in unseren frommen Gemeinden manchmal nicht, weil wir immer auch bei uns versuchen, manchmal mit den Regeln das Herz zu verändern. Das geht nicht. Wir kriegen nur das Äußere geregelt. Und deswegen sagt er, das Einzige, was Herzen erreichen kann, ist Gott. Und Gott tut es durch sein Wort.
Und da in dem Bereich hattest du, du hast das Beispiel vorhin schon genannt, mit den Fürsten, die die Bibeln einsammeln wollen, die deutschen ja. Bibeln, weil ja. die katholische Kirche gesagt hat, nee, das geht nicht. Man darf keine deutschen Bibeln haben, nur die lateinischen sind in Ordnung. Haha, weil nur wir verstehen die. Ja. Da fordert Luther auch richtig zur Gehorsamsverweigerung auf.
Ja.
Das ist ein Beispiel. Genau, aber das ist, Luther macht das, genau, wenn der Staat diese Grenzen überschreitet, dann, ansonsten ist er für unsere Verhältnisse noch sehr obrigkeitstreu. Dass ich vorhin diesen Führerspruch gemacht habe, ist ja. Tatsächlich eine Anspielung gewesen,
genau.
Weil man gesagt hat, dass auch viele Christen im Dritten Reich verhältnismäßig ruhig waren.
Viele lutherische auch.
Hing mit der lutherischen Prägung zusammen, dass sie eben gesagt hat, naja, der Staat hat grundsätzlich sein Recht und man muss dem grundsätzlich folgen. Es sei denn, es ist völlig klar, dass es jetzt gegen Gottes Wort geht, wobei ich auch sagen würde, ja, das war aber schon klar. aber da hat man dieser Schrift zum Beispiel eine Mitschuld gegeben für das Mitläufertum, sage ich jetzt mal so, vieler Christen. Und ja, ich würde schon.
Oder, wenn ich vielleicht differenzieren darf, bitte. Einmal, oder auch nur für den halben Widerstand. Also ja. eine der Kritik ist ja auch, dass viele in den Kirchenkampf gegangen sind, weil sozusagen wirklich der Staat versucht hat, das Führerprinzip in der Kirche einzuführen.
Genau.
Und die Lutherischen quasi in Zwangsunion zu führen und
und haben die gesagt, da sind sie auch gestanden. Hier überschreitet der Staat seine Grenzen, die Luther uns nennt, da müssen wir, aber bei der Judenverfolgung nicht, genau.
Und weil man sagt, das ist sozusagen eher noch das Schwert, also der Staat ist, das geht uns nicht an, bei dem anderen stehen wir auch.
Ja.
Und ich finde, also ich, das kann man so lesen, ich läute doch ein, wie so eine Lesart sein kann, aber ich finde, wenn man es mit einem historischen Abstand nochmal liest, Luther sagt dann am Ende auch an der Stelle, nein, wo grundsätzlich einfach Unrecht geschieht, gibt es Gott mehr gehorchen als die Menschen. Also ist auch da.
Das ist richtig, aber das ist nicht sein Schwerpunkt. Nee. Und seine Beispiele für Widerstand sind dann eher in diesem Bereich.
Glaubens.
Und das führt dann eben dazu. Und wir haben eben, wenn wir so eine Lutherschrift lesen, da hat sich eben auch einiges verändert, finde ich, weil wir eine ganz andere Verantwortung auch nochmal haben, bei einem Staat, den wir auch selber wählen.
Ja.
Ja, also das war ja zu Luthers Zeiten gar nicht möglich.
Nein, es war auch nicht, glaube ich, dass die Fantasie dafür da, dass man durch, ich sag mal, gesellschaftspolitisches Engagement was verbessern könnte.
Ja.
Also
Demos gegen die Fürsten.
Ja, also was es gab, waren halt bewaffnete Bauernaufstände und dann war die Alternative manchmal das völlige Chaos.
Ja.
Also und dann, also sozusagen das Szenario, dass ich da jetzt was ernsthaft besser, also dann gibt es einfach den nächsten. Also Absolutismus gab es damals nicht, aber den nächsten starken Herrscher, der seine Macht missbraucht. Und
bei den Bauern war das ja so. Die Bauern wurden unterdrückt, das fand Luther nicht gut, aber als die Bauern sich erhoben haben, haben sie dann eben auch gemordet und gebrandschatzt und vergewaltigt. Und da war Luther dann genauso entsetzt, hat gesagt, nee, hier Obrigkeit, wir wollen die alte Obrigkeit wieder.
Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Schärferes gesagt, glaube ich. Aber das
auch,
gucken wir dann mal in 2 Jahren.
Oder ja, wenn die Schrift drankommt.
Oder was mir auch mal wichtig ist, ist, glaube ich, auch für uns, wenn wir auf unsere Kirchen und Gemeinden blicken, dass ja auch beide Reiche in Gemeinde eigentlich da sind.
Ja.
Also ich würde, also man kann natürlich immer ein bisschen so auf die Zweiteilung kommen und ich glaube, bei Luther stellt sich das auch idealtypisch so vor, dass die Kirche ist das Reich Christi und da passiert alles nur durch das Wort und nur das Wort kann was verändern. Und dann gibt es das Reich der Welt, da wird es durchs Gesetz geregelt. Und jeder, der, also so eine Institution wie die Kirche und jede Kirche, ob es eine kleine Freikirche ist oder die große Landeskirche, hat immer Anteil an beiden Reichen.
Ja.
Nicht nur, weil in uns beides ist, aber es gibt auch sozusagen so eine Struktur, die über Regeln funktioniert. Und das ist auch wichtig. Und
genau, es gibt nicht, also die Kirchen haben keinen strafenden, also die, es wird nicht mehr in Form von.
Keine Hand ab.
Kein Hand ab oder so, genau.
Ja.
Der Staat darf noch strafen.
Ja.
Die Kirche darf nicht, es gibt keine Kirchengefängnisse, wo die Kirche Leute einsperren darf.
Nee, aber wenn wir jetzt grobe Dienstpflichtverletzungen begehen, genau, würden wir auch entlassen werden.
Genau, ja, das ist aber noch, finde ich, noch ein Unterschied, ob wir entlassen werden, ob die Kirche sagt, du kannst hier nicht mehr arbeiten, oder ob die Kirche Regeln hätte, wo sie dich noch mit extra Sanktionen belegt, wie der Staat das machen kann. Sanktion, abgesehen vom, also schlimmste Sanktion, die meine Organisation mir androhen kann, ist eigentlich das Entlassenwerden.
Den Ausschluss aus ihr.
Den Ausschluss aus ihr, genau. Ja, und noch aus dem Dienstverhältnis. Aus dem Dienstverhältnis. Ich wäre immer noch Mitglied der Kirche. Also ich würde ja nicht ich dürfte weiter zum Abendmahl kommen, aber ich kriege eben kein Gehalt mehr. Mhm. Und das finde ich auch in Ordnung, dass man sozusagen im dienstrechtlichen Verhältnis auch besondere Also da finde ich es in Ordnung mit Gesetzen und dass man Leistung bringen muss, damit man Geld dafür kriegt und so weiter.
Also ich finde es auch wichtig, wenn wir so um Fragen, also das ist vielleicht ein bisschen anderes Thema, ne? Aber das Thema, was ich auch Machtmissbrauch in Gemeinde und Kirche,
ja.
Dass es beides Ebenen gibt. Und also man könnte nicht auch sagen, oh, wir sind Gemeinde, wir sind Reich Christi.
Ja.
Bei uns wird alles durch das Wort gemacht, also durch die Predigt. Also es braucht ja eigentlich gar keine Regeln und so. Und dann würde ich immer sagen, auch eine Gemeinde, das sind beide Reiche. Und es ist gut, dass es auch Regelungen gibt, die auch Böses begrenzen in der Gemeinde, dass Menschen ihre Macht nicht missbrauchen können. Also dass diese beiden Reiche auch durch institutionalisierte Kirchen gehen. So.
Ja.
Was ich relativ lustig finde, ist ein bisschen so der dritte Teil dieser Schrift. Also der erste war so ein bisschen eher so ein grundsätzliches Ja, warum Christen im Staat arbeiten können,
warum brauchst du einen Staat?
Und warum können Christen daran arbeiten?
Genau.
Das zweite ist die Grenze
des Staates.
Also Herzen kann er nicht verändern, bitte lass das in Ruhe. Und das dritte ist ein ganz seltener Fall, sagt Luther.
Ja.
Es gibt einen ganz seltenen Fall, dass nämlich wirklich mal ein Fürst Christ sein möchte. Er sagt, das wissen wir eigentlich aus der Bibel, das kommt so gut wie nie vor. Vom Herrschen und Dienen in der Perikope sagt Jesus ja auch, die Mächtigen halten sie klein und so. Das ist der Normalfall. Aber es könnte ein Wunder passieren und dass wirklich mal ein Fürst fragt, wie soll ich eigentlich als Christ, wenn ich jetzt wirklich glaube an Jesus Christus, wie soll ich dann mein Amt ausführen? Und dann gibt er nochmal so vier Tipps, die ich auch nochmal ganz interessant fand, sozusagen so zu lesen. Der erste Tipp war sozusagen, du bist Diener. Du bist eigentlich nicht dein Untertan sind für dich da, sondern du bist eigentlich für deinen Untertan da und du sollst dich für sie einsetzen, dass es ihnen gut geht. Was, glaube ich, schon etwas anders ist als die Realität damals. Ne? Also er sagt, wenn du dann noch Zeit übrig hast, kannst du auch gerne noch mal jagen gehen oder so, deine Hobbys, aber dein Hauptjob ist eigentlich doch definitiv was anderes.
Da gibt es diesen krassen Roman von Jochen Klepper, hast du den mal gelesen? Nee. Der Vater, wo der preußische König versucht, ganz herzzerreißend versucht, eben als König der erste Diener seines Volkes zu sein. Und also am schlimmsten ist, dass er das ist ganz vorbildlich und ganz herzzerreißend. Das Schlimme ist, dass er seinen Sohn eben auch versucht, dazu zu erziehen und seinem Sohn eben wahnsinnig viel Druck macht, um seinem Sohn klarzumachen, ja, König sein heißt dienen. So wie er das für sich macht, aber dass er da für seinen Sohn eigentlich zum Tyrannen wird. So. Mit einer Absicht, wo du nur denkst, ja, das weiß ich. Und genau, und sein Vater wiederum war nämlich einer, der das ganze Staatsvermögen für Prunk und so weiter verschleudert hat. Und er ist jetzt der sagt, nein, also wenn Preußen wieder auf die Beine kommen muss, dann muss es einen König haben, der sozusagen das Land nicht ausnutzt, sondern ihm dient und macht das ganz vorbildlich. Aber wie gesagt, gerade im Verhältnis zu seinem Sohn,
da hält seine Ambivalenz. Im Lustigen finde ich noch, dass Luther sagt am Ende, warum man auch als guter König, ich weiß nicht, ob das irgendwo zu beiträgt, aber sagt, warum man eigentlich auch nicht den Rat von einfachen Leuten aus dem Wind schlagen sollte, also auch darauf hören sollte. Er sagt, wir wissen aus der Bibel, Gott spricht durch Esel.
Ja.
Deswegen soll man auch immer ernst nehmen, was Menschen sagen. Weil Gott auch durch Esel spricht.
Und das ist der Grund, warum du mich gefragt hast, ob ich mit dir diesen Podcast mache.
Das ist
Malte,
der Grund.
Ich danke dir für dieses Schlusswort.
Das ist... Lass ich es mal so stehen.
Alles klar.
Und freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Schreibt uns gerne, wenn ihr sagt, waren wir in der Rückfrage oder da hatten wir mal ein Thema, vielleicht auch einen Bibeltext, wo wir, das mögen wir immer besonders gerne, wenn wir so knifflige, aber nicht zu knifflige Bibeltexte auslegen dürfen. Schreibt uns eine E-Mail an tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit der E, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Tschüss.
Tschüss.